Nerd hört. Der MINT-Podcast. Mit Sandra und Rolf.
Frankenstein.
Frankenstein oder der moderne Prometheus. So ist übrigens der offizielle Titel.
Tatsächlich. Oh, okay.
Von dem Roman von Mary Shelley, der am 1. Januar 1818 rausgegeben wurde.
Also jetzt gerade 200 Jubiläum vor 3 Jahren gehabt.
Ganz genau. Und dieser Roman hat die britische Literatur vollkommen durcheinander gewirbelt. Also es ist quasi alles neu dank dieses Romans. Und er ist aktueller denn je. Das ist ja das Faszinierende. Und das nicht nur, weil jetzt gerade Halloween war. In dem Roman, für alle, die es nicht genau wissen, geht es um den Schweizer Viktor Frankenstein, der einen künstlichen Menschen erschafft. Hm. Und bei künstlichen Menschen ist klar, irgendwie, das wollen wir heute auch noch. Ne? Also es ist immer noch die Frage, was macht eigentlich Leben aus und wie können wir Leben erschaffen, ja, ohne es einfach nur zu zeugen.
Wir werden immer älter, wir wollen immer mehr, immer weiter, immer schneller, immer höher, immer besser.
Ganz genau. Es geht letztendlich auch so ein bisschen um das Überleben, also das ewige Leben.
Richtig.
Okay. Wie das Ganze entstanden ist, ist eigentlich schon so faszinierend. Also was so dazu führte, dass sowas wie dieser Roman überhaupt entstehen konnte, selbst darüber weiß man mittlerweile unglaublich viel.
Okay, ich bin sehr gespannt.
Wir schreiben das Jahr 1816. Der indonesische Vulkan Tambora bricht aus und pustet eine derart große Asche- und Staubwolke in die Luft, dass sie bis Europa reicht.
Okay.
Es wird auch das Jahr ohne Sommer genannt. Unwetter, Blitze, Regen, wer alle Frankenstein gesehen hat, weiß, was für ein Gewitter dort im Film tobt. So muss es tatsächlich auch gewesen sein.
Wahnsinn.
In der Zeit trafen sich in Genf ein paar hochrangige, vor allem britische Schriftsteller. Sie saßen im Prinzip die ganze Zeit immer drinnen, haben sich gegenseitig wegen dieser mystisch-melancholischen Stimmung ganz viele Horrorgeschichten vorgelesen. Gastgeber war übrigens kein anderer als Lord Byron. Und zu Gast war eben auch eine 18-jährige Mary Godwin, später Shelley, die Autorin. Und irgendwann, die Zeit dauerte halt ewig an, irgendwann gingen ihnen alle die Gruselgeschichten aus. Und dann kam Lord Byron tatsächlich auf die Idee und sagt, wir schreiben jetzt, jeder schreibt seine eigene. Und das war die Geburtsstunde von Frankenstein. Mary Godwin hat angefangen, Frankenstein zu erfinden.
Also wir können das nochmal zusammenfassen. Wir haben quasi die Geschichte rund um Frankenstein nur bekommen, weil eine Umweltkatastrophe passiert ist.
Ja, ganz genau.
Am anderen Ende der Welt,
ja, genau.
Was mal eben rübergeweht ist.
Ja.
Ja, das ist ja selbstverständlich, klar.
Das ist der Hammer, oder?
Ja.
In Deutschland gibt es ja die Burg Frankenstein. Und da spielt das Ganze auch. Mary selber war 1814 mit ihren Eltern in Deutschland und hat eine Rheinschifffahrt gemacht.
Ah, okay.
Und nicht unweit des Rheins liegt eben diese Burg Frankenstein. Also es scheint so, dass sie dadurch inspiriert wurde. Inspiriert wurde sie wahrscheinlich auch von dem ehemaligen Herrn von Burg Frankenstein, Konrad Dippel. Sagt ihr das was?
Ja, das sagt mir was. Der ist doch, glaube ich, 1673 geboren worden.
Genau der.
Und war da ganz wesentlich im Bereich Medizin, Alchemie, Mystik. Der hat das alles studiert und war ein Mann, der wahrscheinlich genauso durchgeknallt war wie Dr. Frankenstein.
Ja, genau.
Und hatte großes Interesse an der menschlichen Seele. Also er hatte immer die Theorie, dass die Seele zwischen zwei menschlichen Körpern übertragen werden kann. Und hat dann angefangen, Tierkadaver und Leichen auszugraben und die zusammenzusetzen. Und laut einer Geschichte soll es ihm wohl sogar gelungen sein, einen lebendigen Menschen zusammenzubauen, der noch heute die Wälder rund um Burg Frankenstein unsicher macht.
An Leichen zu forschen war zu der damaligen Zeit echt mega verboten, ne? Aber es gibt tatsächlich Berichte, dass also er selber bzw. Männer in seinen Diensten Friedhöfe geplündert haben sollen,
Wahnsinn.
Um Leichen sich zu beschaffen. Okay, wenn wir uns nochmal an die Geschichte Frankenstein bzw. der moderne Prometheus erinnern, dann ist es ja so, dass der Wissenschaftler versucht, einen Menschen aus lauter Einzelteilen zusammenzustellen.
Ja.
Ja, also Torso, Beine, Arme dran zu nähen, einzelne Organe einzusetzen, einen Kopf dran zu packen und so weiter.
Mhm.
Das heißt, in der Fantasie der Autorin war Viktor Frankenstein im Prinzip der erste Transplantationschirurg.
Im Prinzip könnte man das genauso sagen.
Und das war natürlich etwas, was es zu der Zeit noch überhaupt nicht gab. Ja, wir reden von 1816.
Ja.
Heute ist das Realität. Die erste Transplantation fand bereits 1883 statt, durch einen Berner Chirurgen namens Theodor Kocher, der verpflanzte als allererster Schilddrüsengewebe.
Hat er nicht dafür auch einen Nobelpreis bekommen?
Ja, hat er, in der Tat. 1954 wurde die erste Niere erfolgreich verpflanzt, 1967 folgten dann Herz, Leber und Lunge.
Wahnsinn.
Jedes Jahr werden derzeit weltweit 120.000 Organe verpflanzt und damit 120.000 Leben gerettet.
Richtig, genau, das ist der wesentliche Punkt, glaube ich. Ne? Alles dank Dr. Frankenstein.
Ganz genau. Ja, offensichtlich braucht's Vorreiter in der Science-Fiction-Fantasy-Literatur letztendlich.
Damit mal was in der normalen Welt passiert.
Genau, ich sagte, was nicht Jules Verne, der den Fernseher vorher gesagt hat, irgendwie so.
Das kann ja sehr gut sein, ja.
Mittlerweile, wir wissen ja, dass es mit der Organspende ein bisschen hapert. Also es gibt ja ganz viele Menschen, die Bedenken haben, was das betrifft. So oder so, mittlerweile wird versucht, individuelle Organe herzustellen.
Okay.
Und das nicht einfach nur über Zellkultur und Zucht. Da gab es ja mal so dieses aus Zellkultur ein Ohr bauen.
Ja, genau. Dann das auf dem Rücken der Maus dann.
Genau, auf dem Rücken der Maus und so weiter. Nein, es gibt mittlerweile den Versuch, Totes wieder lebendig zu machen.
Okay.
Das heißt, es wird so ein Organ genommen, zum Beispiel eine Lunge. Und dann wird aus dieser Lunge alles an Zellen und genetischem Material rausgewaschen. Aber okay, so, dass ein Gerüst zurückbleibt, ein Organgerüst.
Ja.
Und dann wird dieses Organgerüst mit Zellen des Patienten angereichert, bepflanzt sozusagen, so dass sich dann die Zellen des Patienten in diesem Organgerüst vermehren und dieses Organ an sich wieder zum Leben erwecken.
Also man macht es dann quasi kompatibel für sich.
Genau.
Weil man natürlich auch immer die Gefahr hat, was ja bei vielen auch immer häufig die Angst ist, dass du halt eine Abstoßungsreaktion bei neuen Organen bekommst.
Ganz genau.
Und das wird wahrscheinlich dadurch sinken, würde ich jetzt auch mal behaupten.
Unbedingt. Es soll auf ein Minimum bis gar nicht mehr vorhanden.
Ja.
Zurückgedreht werden.
Das klingt schon wieder nach Science Fiction, wenn ich ehrlich bin.
Total, aber sie arbeiten dran. Sie arbeiten dran. Die Frage ist natürlich jetzt, was Frankenstein ja so besonders gemacht hat, kann auch der Kopf verpflanzt werden? 1970 transplantierte Robert White den Kopf eines Affen. Das Tier blieb nur wenige Stunden am Leben.
Ja.
Mittlerweile hat man es tatsächlich bei einigen Tieren nochmal probiert.
Okay, bei welchen sonst noch?
Ratten zum Beispiel, okay. Mäuse, Hunde etc. Okay. Aber ich glaube, älter als 20 Tage wurde keins dieser Tiere.
Ja, okay.
Aber immerhin irgendwie hat es
hat funktioniert.
Hat es funktioniert, ja. Frage, ob das ethisch gut ist oder nicht, ist die andere.
Ja.
Da kommt ethisch jetzt aber eigentlich noch eine Stufe drüber, ist Sergio Canavero, ein italienischer Arzt. Der möchte gerne den Kopf eines Menschen transplantieren. Und zwar war das eigentlich für 2017 bereits angekündigt.
Okay, ja.
Es gibt einen Patienten, der an extremen Muskelschwund leidet. Und es war so, dass dieser Patient bei diesem Arzt um Hilfe gesucht hat.
Ja.
Und in vielen Interviews hat der Patient auch deutlich gemacht, dass es ihm wirklich nicht um einen spektakulären Freitod geht oder Euthanasie oder sonst was, sondern er ist bereit, alle Risiken zu tragen.
Um dafür halt die Hilfe zu bekommen.
Ganz genau. Die Kollegen, die meisten Kollegen dieses Arztes, und zwar weltweit, distanzieren sich von diesem Arzt. Bisher weiß ich nichts Neues. Die Operation hat bisher nicht stattgefunden. Das ist das Einzige, was ich weiß.
Ja, das stimmt zwar, aber Canavero ist trotzdem in den letzten Jahr, sogar im letzten Jahr, sogar nochmal ein Durchbruch gelungen im Verhältnis.
Okay.
Nämlich er hat es geschafft, einen toten Kopf an einen toten Körper zu transplantieren.
Das stelle ich mir jetzt auch nicht so schwer vor.
Ja, das klingt erstmal super unspannend, absolut. Aber hat es eben geschafft, sämtliche Strukturen aufrechtzuerhalten. Also inklusive Muskel, Nerven und Blutgefäße.
Okay.
Was man natürlich einfach über Nervenleitgeschwindigkeitstestung oder indem man einfach Sachen in das Venensystem gibt, einfach gucken kann, inwieweit es dann funktioniert.
Ja.
Und es hat wohl funktioniert und kann natürlich jetzt wieder ein Wegbereiter dafür sein, dass es auch bei lebendigen Menschen funktionieren kann.
Okay. Ja, Nervenleitfähigkeit testet man mit Strom.
Richtig.
Sind wir gleich beim nächsten Thema.
Ja, was für eine Überleitung.
Was Frankenstein betrifft. Weil dort hat Viktor Frankenstein ja auch versucht, sein Monster, nenne ich es mal, mit Strom zum Leben zu erwecken.
Mhm.
Man darf nicht vergessen, dass zu der damaligen Zeit Strom noch eine komplett unerforschte, geheimnisvolle Form von Energie war. Und man dachte damals tatsächlich, dass Strom irgendwie direkt mit der sogenannten Lebenskraft zusammenhängen muss.
Oh, okay.
Im 18. Jahrhundert gelang es Luigi Galvani als erstem, einen präparierten Froschmuskel mit Hilfe einer sogenannten Elektrisiermaschine zum Zucken zu bringen.
Das klingt irgendwie sowas, was so ein Dreijähriger erfinden würde.
Ja, genau. Aber überleg dir das mal. Das war das erste Mal, da war ein Muskel, das war ja ganz offensichtlich tot. Der Frosch war vorher tot, jetzt haben wir nur den Muskel. Und das Ding zuckt. Ja, und sieht aus, als würde es leben. 1818 in Glasgow hat ein Mediziner namens Andrew Ure versucht, mithilfe von Strom einen Toten zum Leben zu erwecken.
Okay.
Und das hat er nicht einfach nur so versucht, nein, er hat Gäste eingeladen, ja?
Ach so, also hat er schon so eine Show rausgemacht.
Eine Vorführung daraus gemacht. Es hat natürlich nicht geklappt.
Nee, natürlich nicht.
Aber er hatte eben die Theorie, dass unter bestimmten Bedingungen Leichen wiederbelebt werden können, mithilfe von Strom. Und das muss die unfassbar beeindruckt haben. Das muss absolut gruselig gewesen sein, weil er diesen Strom einfach an nahezu jeden Muskel angeschlossen hat.
Oh.
Das heißt, natürlich hat die Leiche sich irgendwie bewegt, weil die Muskeln gezuckt haben, bis hin zu, die Leiche hat gegrinst. Ja.
Yeah,
wie gruselig ist das denn,
das
bitte?
Ist wirklich,
genau. Heute wissen wir natürlich, dass Muskeln tatsächlich durch Elektrizität funktionieren. Das heißt, dass Nerven elektrische Signale weiterleiten und letztendlich den Muskel innervieren.
Und das menschliche Herz nun mal auch ein Muskel ist. Und damit hat er natürlich eine absolute Wegbereitung gehabt für den heute viel genutzten Defibrillator.
Ganz genau.
Wahnsinn.
Wenn es funktioniert, schickt der Defi einen elektrischen Impuls durch den Herzmuskel und der springt wieder an und läuft wieder wie ein Motor. Aber trotzdem muss man sich natürlich die Frage stellen, wie weit darf Wissenschaft eigentlich gehen?
Ja, das ist ein guter Punkt.
Frankenstein selber hat ja dieses Monster zum Leben erweckt. Und in der Sekunde, wo dieses Wesen aufgestanden ist, hat Frankenstein wahnsinnig Panik bekommen.
Und das kann ich verstehen,
ja. Und hat sich wirklich gegruselt davor, was er da gemacht hat. Und ist letztendlich weggerannt. Da muss man sich natürlich fragen, welche Verantwortung haben Wissenschaftler? Und bei Verantwortung und Wissenschaft kommt man automatisch eigentlich zum Thema Gentechnologie.
Ja, das stimmt, klar.
Leben retten, Krankheiten ausrotten sind die positiven Effekte von Gentechnologie. Täter überführen, ne? Vater
hat,
feststellen.
Hat viele super Facetten hervorgebracht, absolut, ja.
Das heißt, wir haben die Technologie, um, sagen wir mal, Mutationen rückgängig zu machen. Wir haben aber auch die Technologie, um Mutationen zu erzeugen.
Ja, das ist das Problem.
Wir haben auch einen Baukasten, um den vermeintlich perfekten Menschen angeblich herzustellen. Und das war ja auch Frankensteins Sinn und Zweck. Er wollte ja den perfekten, den schönen, den starken, den großen Menschen herstellen.
Ja.
Ist ihm ja nicht gelungen.
Ja, schön.
Schön.
Ja, der Rest war okay. Aber schön.
Hat er versagt, total. Wie weit sind wir jetzt in der Gentechnologie? Alle erinnern sich vielleicht an das Schaf Dolly, das erste Säugetier, was geklont wurde. Seither wurden unfassbar viele Tiere geklont. Weiß kaum einer.
Das wusste ich auch nicht, nein.
Inzwischen laufen viele, wirklich viele, komplette Rinderherden rum, die alle auf ein Tier zurückgehen.
Mhm.
Die absolut geklont sind. Also auch wirklich geklont technologisch und nicht in irgendeiner Form immer wieder die gleiche Mutter und der gleiche Vater oder sonst was, sondern identische genetische Kopien.
Und auch da gibt es doch auch wieder super viele Initiativen, die sich dagegen
aufstellen. Ja, natürlich, ne? Natürlich. Schweine in den USA, ganz großes Thema. Also geklontes Schweinefleisch. Es gibt mittlerweile aber auch andere Ideen. Und zwar gibt es an der University Harvard ein Forschungsfeld, das heißt synthetische Biologie. Und ein großer Vorreiter ist George Church. Er möchte Zellen von Neandertalern wieder auferstehen lassen.
Ach so, ja.
Also er war einer, der dieses große Human Genome Project mit initiiert hat. Mhm. Das Genom des Menschen ist ja komplett entschlüsselt. Das des Neandertalers im Prinzip auch. Und jetzt möchte er das genetische Material von Neandertalern in humanoide Zellen einschleusen und Neandertalerzellen wieder zum Leben erwecken.
Okay, das finde ich interessant. Aber warum?
Weil sie sich für die Medizin unglaubliche Aussagen erhoffen. Sie wollen gucken, ob die Neandertaler-DNA, die sich ja doch sehr deutlich von unserer auch unterscheidet in vielen Dingen, vielleicht sehr viel widerstandsfähiger ist gegen so Krankheiten wie AIDS.
Ah ja, ist ein guter Punkt.
Malaria, Krebs etc. Und er spricht von in wenigen Jahren Zellen, aber vor allem sogar Gewebetypen zu haben.
Okay.
Es wird scharf diskutiert, ob am Ende es nicht irgendwann sogar einen Neandertaler geben soll, der wieder ersteht. Und da fragt man sich, als was? Als Laborratte? Also ist Neandertaler, ist das nicht dann doch noch ein Mensch?
Ja, das ist immer der Punkt. Wo fängt man an, ein Mensch zu sein und wo hört es auf? Ja.
Ganz genau. Also eine sehr gruselige Vorstellung und hier auf jeden Fall ein Thema, wo es um Verantwortung geht.
Ja.
Wo man ganz klar sagen muss, der Wissenschaftler an sich möchte erstmal rausfinden, was ist überhaupt möglich. Und einfach nur zeigen, dass Dinge funktionieren.
Genau.
Muss sich aber ganz, ganz klar unserer Ethik unterwerfen, unseren moralischen Vorstellungen unterwerfen und Verantwortung übernehmen. In der Geschichte ist es so, dass das Monster trotz allem menschlich ist. Nicht nur, weil es aus vielen Teilen zusammengesetzt wird, sondern weil es lernen will. Es fühlt sich zu Menschen hingezogen, lernt am Ende die Sprache durch Zuhören, bringt sich selber Lesen und Schreiben bei, etc. Das heißt, es besitzt Intelligenz.
Absolut, ja.
Intelligenz ist ja etwas, was wir auch versuchen zu erzeugen. Künstliche Intelligenz, KIs.
Ja.
Also künstliche Intelligenz heißt nichts anderes als die Nachahmung der menschlichen Intelligenz.
Ja.
Da geht es mehr darum, dass Computer am Ende wirklich genauso denken und handeln und lernen können wie ein Mensch und nicht einfach nur irgendwelche Prozesse, ja, Maschinen etc. zu automatisieren.
Genau, und im besten Fall dazu in der Lage sind, eben auch selbstständig Lernprozesse angehen zu können.
Ganz genau.
Ohne, dass sie halt gefüttert werden müssen.
Ja, und da ist bereits 2015 ein Quantensprung gelungen.
Oh, okay, jetzt bin ich sehr neugierig.
Und zwar, kennst du das chinesische Brettspiel Go?
Ja.
Da gibt es, man sagt, es gibt mehr Zugmöglichkeiten für dieses Brettspiel, als es Atome in der Welt gibt.
Ja, okay.
Also es ist quasi
unendlich.
Ganz genau. Man kann Go nur erfolgreich spielen durch Logik, Intuition und Erfahrung.
Ja.
Also wir sind da ganz bei Menschen. Ja?
Ja.
Menschliche Eigenschaften. Bisher.
Okay.
Die Google-Software AlphaGo bringt sich dieses Strategiespiel selbst bei und hat 2015 eben den weltbesten Go-Spieler in 4 von 5 Spielen besiegt.
Krass.
Das heißt Software, die wirklich selbstständig lernt.
Ja.
Bei so einem komplizierten Spiel, wo wir als Krone der Schöpfung denken, das können nur wir spielen.
Das ist interessant, weil es so ein bisschen so dieses Gegenstück ist zu den klassischen Schachcomputern, sage ich mal.
Ja.
Die aber ja auch immer nur auf menschlicher Basis gefüttert wurden.
Ja, genau.
So.
Ja, und diese Maschine lernt tatsächlich mit Algorithmen aus Erfahrungen, die sie macht. Und nichts anderes tun wir.
Genau.
Aber der Mensch ist ja mehr als seine Intelligenz.
Ja, das ist richtig. Gerade wenn wir es jetzt vielleicht auch nochmal auf Frankenstein beziehen.
Mhm.
Warum mögen die Menschen auch Frankenstein so gerne? Also gerade eben auch vielleicht Frankensteins Monster. Es ist irgendwo ein Individuum, was in dieser großen, weiten Welt ist, ohne einen festen Plan oder Platz zu haben, was ich vielleicht gegebenenfalls erstmal noch gar nicht verständigen kann. Mhm. Und im Prinzip einfach nur darauf aus ist, soziale Kontakte zu knüpfen, Nähe zu finden, aber natürlich überall aufgrund seines Aussehens auf Ablehnung zu stoßen. Nichts anderes passiert bei vielen Menschen auch.
Ja, definitiv. Da ist schließlich die Frage an, also wenn wir jetzt von künstlicher Intelligenz reden, auch da wird ja gedacht, künstliche Intelligenz, also eigenständige Roboter zu haben, die vielleicht in der Pflege eingesetzt werden können, mhm, etc.
Ja.
Das heißt, da müsste es ja schon diesen sozialen Kontakt irgendwie geben. Die Frage ist also, wann sind wir bereit, ein künstliches Wesen als menschlich zu akzeptieren?
Also sagen wir mal, wenn ich jetzt mal Alexa oder Siri angucke. Du darfst auch ruhig Schwierigkeiten haben. Ich lässt da nur über dich. Das ist schon okay. Gar kein Problem.
Oh, so viel zu unserer stummen Zuhörerin.
Grüße gehen raus, Alexa. Ja, nee, aber ich würde jetzt, ab dem jetzigen Zeitpunkt würde ich sie noch nicht als menschliches Wesen wahrnehmen, selbst glaube ich, wenn es vor mir in einer menschlichen Form wäre, weil dafür ist dann noch die Kommunikation beziehungsweise die Interaktion zu schwierig, gerade weil wir halt noch sowas wie Mimik und Gestik, wenn wir jetzt mal von dieser Sprachbarriere weggehen, ja, dass sie halt viel verstehen, aber auch ja nicht immer alles.
Ja.
Wenn wir das aber vielleicht mal mit Leuten gleichsetzen, die vielleicht aus anderen Ländern kommen hierher, haben wir trotzdem noch die Möglichkeit, über Mimik und Gestik zu kombinieren und da irgendwie noch eine Kommunikation aufzubauen.
Ja.
Das würde uns ja an der Stelle auch komplett fehlen.
Ja, das stimmt. Es gibt ja mittlerweile Software, die menschliche Kommunikation verblüffend echt simuliert. Alan Turing, ein Mathematiker und Kryptoanalytiker, hat bereits 1950 den sogenannten Turing-Test aufgestellt.
Okay.
Und zwar sollten Probanden eine Unterhaltung führen. Entweder sind die gegenüber Computer oder Menschen und sie wissen aber nicht, mit wem sie sich gerade unterhalten. Und wenn sie einen Computer nicht mehr von einem Menschen unterscheiden können, dann in diesem Moment gilt der Computer als intelligent. Was bisher nicht gelingt, ist glücklich sein, Liebe, Freude und sowas zu imitieren. Da gibt es noch keine Software für. Das kriegen wir noch nicht hin.
Ja.
Sobald das geschafft werden könnte, könnten wir eventuell KIs wirklich als menschlich empfinden.
Ja.
Bei Frankenstein ist es anders. Der hat nämlich Emotionen. Der ist total frustriert, dass er abgelehnt wird. Also das Monster. Hm? Total frustriert, dass es abgelehnt wird. Wird schlecht, weil alle in ihm das Schlechte sehen.
Ja.
Und rächt sich. Er bringt nämlich Frankensteins Frau um. Ich fand, das war eine ziemlich spannende Folge.
Ey, absolut. Also was man wirklich aus einer fiktiven Geschichte, es ist ja wirklich auch nur eine Geschichte, was man da rausholen kann an naturwissenschaftlichen Inhalten, ist wirklich Wahnsinn.
Nerdherz!
Ich hoffe, die Zuhörer hatten genauso viel Spaß wie wir.
Ich hoffe, es hat euch gefallen und hört auch beim nächsten Mal wieder rein.
Tschüss! Tschüss.